Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und jetzt sind Betty und ich nach einer Pause wieder da, in gewohnter Konstellation. Und Mali ist wieder im Hintergrund.
Ja, eine Woche haben wir, glaube ich, mal aus.
Zwei
haben wir, ja, also, ja gut. Also jetzt sind wir jedenfalls wieder in alter Frische wieder da.
Und mit etwas Pikantem oder mit was Schönem? Oder mit
Hauptsache mit Mord.
Hauptsache Betty hat uns was mitgebracht und war selbst dabei.
Nein, diesmal nicht. Ich kenne nur die Lage. Die kenne ich gut. Aber den Rest kenne ich nicht.
Bist du da nicht mal zufällig vorbeigeritten? Gib's doch zu.
Ich habe mit dem Fahrrad vorbeigefahren, aber das ist lange her und glaube ich auch nicht zur Zeit des Mords. Also, dieses Mal geht es um einen Musiker. Und zwar einen, wie ich finde, sehr attraktiven Mann. Er ist zwar 55 Jahre alt, sieht aber sehr viel jünger aus, ist sportlich und durchtrainiert, heißt Dieter Kahlen. Dieter spielt auch hobbymäßig zusätzlich zu seinem Beruf in einer Band, und zwar mit Freunden zusammen in der Band Do It Again. Mit dieser Band geht er auch auf Tour und er ist in der lokalen Musikszene sehr bekannt. Also er ist groß, auch auffallend, hat lange blonde Haare, große blaue Augen.
Also lange blonde
Haare. Finde
ich
sehr apart. Ich weiß, du magst keine blonden Männer, aber ich mag blonde Männer. Ja, und trägt die manchmal zu einem Zopf. Was niemand weiß, der seinen Live-Auftritt, der ist Keyboarder, erlebt, ist, dass er eigentlich extrem kurzsichtig ist und eigentlich in seinem Privatleben eine starke Brille trägt. Natürlich niemals bei einem Auftritt. Diese Brille wird gleich noch eine kleine Rolle spielen.
Er könnte ja auch Kontaktlinsen tragen.
Ja, könnte er, das stimmt. Er hat ein männlich markantes Gesicht und er wirkt eigentlich sehr sensibel. Wenn man ihn so sieht, denkt man, oh, typisch Musiker. So, ganze Art ist so fein und sensibel und eigentlich auch ein sehr liebes Gesicht. Er schreibt für alle wichtigen Musikzeitschriften in Deutschland als Musikredakteur und ist daher auch in ganz Deutschland bekannt als Redakteur. Er ist auch Tontechniker und Produzent. Alles das zusammen bringt ihm ein solides Einkommen ein, das eben aus mehreren Quellen sich speist. Und so wohnt er in Neukirchen-Flüen auf der Wiesfurter Straße 79 in einem sehr gepflegten Wohnhaus mit zwei Etagen, wo er eine große Wohnung besitzt, in einer sehr gediegenen Wohnlage. In wenigen Minuten erreicht er zu Fuß sämtliche Geschäfte. Es ist der Teil Neukirchen. Neukirchen-Flüen besteht ja aus zwei Teilen. Das ist der Teil Neukirchen, der Teil, in dem auch die Martina Möller überfallen worden ist. Und es ist ja noch der westlichste Teil des Ruhrgebiets. Direkt dahinter beginnen große landwirtschaftliche Flächen. Und diese Ecke, wo er wohnt, diese Wiesfurter Straße, grenzt auch an Kamp-Lintfort und direkt an Moers an. Also er wohnt sehr zentral. Er hat also viele Freunde und natürlich sind die meisten Musiker. Im Übrigen kümmert er sich noch um seine Mutter, die 92 Jahre alt ist und ein bisschen weiter entfernt wohnt. Eine Frau hat er nicht. Und das liegt vielleicht daran, dass er eben mit seinem feuerroten Mazda ständig durch ganz Deutschland fährt, zu den Außenterminen, wo er Interviews mit Musikern macht oder wo er irgendwo was aufnimmt, in irgendeiner Produktionsfirma etwas aufnimmt. Er lebt ein sehr unabhängiges Leben. Aber er ist durch seine Freunde und seine Mutter eigentlich auch gut, ja, vernetzt und gehalten. Er möchte, glaube ich, auch keine Frau, denn Dieter geht in seiner Freizeit gerne in Saunaclubs. Charlie, weißt du, was ein Saunaclub so ist?
Also es ist nicht das, was alle denken. Also es ist nicht dieser klassische Puff, sondern es ist ein Club, wo sich meistens dann Paare oder auch alleinstehende Männer und alleinstehende Frauen gegen einen Preis auf einer festen Party treffen oder einer gewissen Veranstaltung. Darunter fällt halt so Nacktschwimmen, miteinander swingen. Da, die sind auch bekannt für ihre Buffets. Dann geht man erst unten essen, lernt sich kennen und dann nach 1-2 Stunden kann man hochgehen und sich gemeinsam vergnügen. Nicht, dass ich selbst da schon mal war.
Nein, aber du hast profunde Kenntnisse.
Aber ich habe Bekannte, die da wirklich ein- und ausgehen und die mögen es zum Beispiel auch, dann dieses nackt grillen, nackt schwimmen zu machen. Oder dann gibt es da gewisse Programme, die dann berühmte Dominas abhalten.
Ja, also der Eintritt ist nicht so preiswert. Also 40 Euro habe ich gesehen.
Aber es ist all you can eat and all you can drink.
Ah ja, okay, dann hat es sich wieder rentiert. Also das ist sein Hobby. Und da ist er regelmäßig und ständig. Und also ich kann mir da jetzt nicht so wirklich was vorstellen. Ich habe mir dann die Bilder so angeguckt, also die Werbeplakate dafür. Und zwar geht Dieter immer nach Willich, nach Tönis, Forst und nach Grefrath. Mhm. Das sind so seine drei Anlaufstellen. Er hätte sich auch in Moers oder Duisburg orientieren können, aber das macht er nicht. Er geht an den Niederrhein. Das steht irgendwie im Einklang, also nicht im Einklang, im Kontrast zu dem scheinbar gediegenen Leben in einer gediegenen Wohnanlage, in einem roten Ziegelbau und mit einer voll ausgestatteten Musiker-Equipment, was man alles so braucht. Aber ist dann eben dieses Hobby. Er geht.
Es ist, ich sag mal so, wenn er da so eine Fangemeinde hat, das ist ja nun mal nicht dieses alltägliche Beziehungsschema, was man so öffentlich hat, sondern es ist ja was man dann vielleicht wirklich nicht an die große Glocke hängt, genau. Eben weil es speziell ist. Und vielleicht möchte man dann auch andere nicht verschrecken.
Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn man Musiker ist und in der Öffentlichkeit steht. Also möchte er vielleicht auch nicht gesehen werden. Und es ist am Niederrhein vielleicht auch kuscheliger, als wenn man jetzt sich an die Großstädte orientiert. In der letzten Zeit hat Dieter aber ein neues Faible entdeckt. Und zwar mag er in besonderem Maße rumänische Frauen, die dort in großer Zahl in diesen Clubs wohl sind. Und er mag einfach diesen olivfarbenen Hautton und die üppigen schwarzen Haare und die großen schwarzen Augen und auch die anschmiegsame Wesensart von den Frauen. Und deshalb sucht er gezielt in den Clubs nach den rumänischen Frauen. In diesem einem dieser Clubs sind natürlich auch häufig rumänische Arbeitskräfte beschäftigt, zum Beispiel als Putzmänner. Also sie halten den Club sauber und gehören dazu. Der Dieter hat außerdem, weil er langjähriger Kunde ist, sehr gute Kontakte zu den Inhabern und zur Rotlichtszene. Er ist mit fast allen aus der Rotlichtszene am Niederrhein persönlich wohl bekannt.
Vielleicht ist er ja dann auch, wenn er wirklich da so oft ist, bei einem Club stiller Teilhaber?
Das ist bisher nicht bekannt. Bisher ist er eben nur, dass er die alle sehr gut kennt. Nun kommen wir da ins Jahr 2012 und zwar konkret. Erstmal ist der Abend des 27. Oktober 2012. Dieter hat allen Bescheid gesagt, dass er am Tag darauf verreisen wird. Es ist nicht klar für mich, also aus den Quellen, ob das eine private oder Geschäftsreise sein wird. Er wird dafür, so wie ich das sehe, wahrscheinlich seinen feuerroten Mazda verwenden, der noch eine gewisse Rolle spielen wird. Er hat seiner Mutter und allen Freunden Bescheid gesagt. Nun ruft ihn aber am Abend des 27. Oktober einer der beiden Putzmänner aus einem der Clubs an. Er ist 20 Jahre alt und ist als Gelegenheitsarbeiter eingesetzt. Das heißt, seine Familie hat ihn nach Rumänien, aus Rumänien geschickt, damit er in Deutschland arbeitet, egal was. Hauptsache irgendwas, um an Geld zu kommen, weil die Situation mit der Arbeit in Rumänien wirklich sehr schlecht ist. Und zusammen mit seinem Freund Sebastian, also der eine heißt Sebastian K. Und ist 22 und der erste, das ist Emmerich K., ist 20 Jahre. Und die beiden haben gleichzeitig noch, ja, illegal einen Bauernhof renovieren sollen. Mhm. Während der eine dort schon länger gearbeitet hat, hat der andere gerade einen Tag da gearbeitet und auch wohl erst einen Tag als Putzmann und angeblich hätte der Bauernhofbesitzer ihnen den Lohn nicht gezahlt. Der Bauernhofbesitzer sagt aber, sie hätten nicht wirklich richtig gearbeitet. Also da gab es dann eine Auseinandersetzung.
Das ist aber dann bei Schwarzarbeit auch so eine Sache. Mhm. Da kannst du nicht viel verlangen, beziehungsweise wenn die dann Fusch machen, hast du Pech. Und da kannst du dann nicht irgendwie gegen vorgehen, weil Schwarzarbeit.
Genau, da hat er dann eben nicht gezahlt. So, ne, war sauer, war nicht zufrieden. Und das Problem ist, dass der jetzt ohne Geld da sitzt und seine Rückfahrt nach Rumänien erst ein paar Tage später organisiert worden ist. Und er weiß eigentlich weder, wo er schlafen soll. Er hat bisher auf dem Bauernhof geschlafen. Und er weiß weder, was er essen soll. Er ist Raucher, er hat kein Geld mehr für Zigaretten. Er trinkt auch Alkohol, hat kein Geld mehr und wendet sich also dann an seinen rumänischen Freund in diesem Saunaclub, der ihm dann da erstmal eine Arbeit beschafft. Aber der hat auch keinen Schlafplatz, weil der auch auf dem Bauernhof geschlafen hat. Und sie sind jetzt sozusagen auf der Straße. So, dann kommen sie halt auf die Idee, in ihrer Not den Dieter zu bitten, ob er sie nicht in seiner großen Wohnung wenigstens eine Nacht schlafen lässt. Dieter sagt nochmal, er verreist und dann sagen sie, ja, dann könnten sie ja so lange da drin bleiben. Obwohl das natürlich eine heikle Sache ist, weil Dieter sehr viel teures technisches Equipment in der Wohnung hat. Ja, wo man als Musiker jetzt nicht gerne Leute ohne Aufsicht rumspielen lässt.
Also generell, ich sag mal, Freunde und so in eine Nacht in der Wohnung lassen. Okay, aber einen Bekannten oder auch eine Bekannte, also nee, selbst als Frau zu Frau, schwierig.
Ja, das finde ich wirklich auch. Trotzdem, der Dieter hört von der Not und er ist ein sehr mitleidiger und sehr hilfsbereiter Mensch. Alle Freunde sagen immer, er ist bekannt für sein gutes Herz. Der Dieter fährt jetzt tatsächlich dahin und holt die beiden ab. Und das noch am späten Abend des 27. Oktober 2012. Dann kauft er ihnen Zigaretten, Lebensmittel und auch noch Alkohol und quartiert sie erstmal für diese Nacht in der Wohnung ein.
Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ja, man ist Raucher, ja, man hat Schmacht, aber man muss da nicht noch Alkohol zu sich nehmen. Also so nötig, dass man darum bittet, wenn man schon bei jemandem übernachten darf, ich weiß nicht, das finde ich schon irgendwo unverschämt, dreist.
Ja, die Nachbarn sehen auch durchaus, dass da jemand ist, weil er auch mit ihnen gesprochen hat beim Rasenmähen. Also hat Dieter Karl noch gesprochen mit den Nachbarn aus dem Nachbarhaus. Das ist eine Gegend, wo jeder jeden kennt, ne, auf dieser Straße. Und dann sitzen sie also zu dritt in der Wohnung. Und irgendwann gehen sie schlafen. Die beiden Männer gehen schlafen, Dieter geht in sein Bett schlafen. Er ist vielleicht ein bisschen angetüdelt, aber nicht zu sehr, weil er am nächsten Tag ja verreisen will. Und irgendwann in der Nacht, es ist nicht klar wer, steht einer oder beide von den beiden Männern auf und nehmen eine Flasche. Mit der Flasche schleichen sie sich in Dieters Zimmer. Die Türe ist nicht abgeschlossen. Der Dieter liegt und schläft tief und fest. Als erstes nehmen sie die Flasche und schlagen sie ihm über den Schädel. Und als der Dieter wach wird, zückt einer von beiden ein scharfes, spitzes Messer und sticht wie rasend auf ihn ein. Dieter, der völlig ahnungslos war und tief geschlafen hat, hat wenig Chancen, sich zu wehren. Als jemand, der ein eher sensibler Musiker ist und eher der Kunst zugewandt ist, ist er auch nicht in irgendwelchem Kampf und Abwehr trainiert, sondern er ist wirklich hilflos der Sache ausgeliefert. Und so stirbt Dieter in seinem Bett erstochen. Und da liegt er. Die beiden Männer beginnen nun, die Wohnung leer zu räumen, was sie verwenden können. Vor allem auch Bargeld und andere Teile der Unterhaltungselektronik packen sie in den roten Mazda, zu dem sie sich jetzt den Schlüssel organisieren und flüchten dann mit diesem Auto. Dieter wird am nächsten Tag nicht vermisst, denn jeder denkt, dass er verreist ist. Seine Mutter, mit der er täglich telefoniert, wundert sich zwar, dass keiner anruft, schiebt das aber vielleicht schlechtem Empfang oder Stress zu, aber nach ein, zwei Tagen merkt sie doch, stimmt was nicht. Sie ist in großer Unruhe und fragt auch bei der Polizei nach, aber die sagen ihr nur das Übliche, dass man da erstmal nichts machen kann. Schließlich ist er ein erwachsener Mann.
Und er hat die Reise ja auch angekündigt, ne? Also.
Genau, und der rote Mazda ist ja auch weg. Der ist nämlich weg. Immerhin mit seiner Karte hat niemand abgehoben. Also das ist nicht passiert. Aber immerhin, es ist gar kein Kontakt mehr zu Dieter herzustellen. Seine Mutter, die eine Straße weiter wohnt, läuft dann irgendwann zum Haus, weil die Polizei ja wohl auch erstmal nicht helfen kann, juristisch gesehen. Und dann guckt sie durch die Fenster. Er wohnt wohl parterre. Und dann sieht sie im Fenster, dass irgendwo seine Brille liegt auf dem Boden. Und in der Sekunde weiß sie, dass etwas passiert ist. Dieter würde niemals, niemals ohne die Brille wegfahren.
Es sei denn, er ist bei einem Auftritt.
Ja, dann natürlich nicht. Es gibt keine offiziellen Fotos mit Brille von ihm. So viel ab. Also wenn man die ganzen Medien durchguckt, er trägt keine, aber er kann nichts sehen. Und die liegt da auf dem Boden. Und da ist der Mutter klar, da stimmt was nicht. Und jetzt holt sie Polizei und Feuerwehr und die werden jetzt auch tätig, brechen die Wohnung auf und finden, dass der Dieter da liegt. Zunächst wird jetzt von Duisburg aus eine Mordkommission gebildet von 18 Kripo-Mitarbeitern, weil es ja überhaupt keine Hinweise und Spuren gibt. Gar nichts, überhaupt keine Erkenntnisse, was da passiert sein könnte. Nur der Todeszeitpunkt irgendwann in der Nacht des 28. Oktober 2012. Es ist für die kaum möglich, irgendetwas zu finden. Und so tappt die ganze Mordkommission erst einmal oder relativ längere Zeit im Dunkeln. Aber dann machen die Männer einen Fehler. Und zwar sind sie mit dem roten Mazda nach Rumänien gefahren und haben wohl auch unterwegs schon einige Teile der Elektronik verscherbelt und auch Geld. Er hatte wohl auch Bargeld in der Wohnung in einer größeren Menge. Das hatten sie wohl auch ausgegeben, gefunden und ausgegeben. Dann aber wurde ihnen das mit dem Auto zu heiß. Denn sie hatten die Befürchtung, nach ein paar Tagen, vielleicht hatten sie auch noch Mittelsmänner, oder vielleicht stand in der deutschen Presse bereits Dieter Kahlen tot. Und da sie ja des Deutschen mächtig sind, haben sie das mitbekommen. Und dann ist ihnen klar, jetzt könnte nach dem Auto gefahndet werden. Denn ungefähr eine Woche, also als es auch gerade so bekannt geworden ist, taucht dieses Auto bei einem rumänischen Autohändler auf. Der kauft es ihnen auch ab, kriegt aber nach 2 Tagen Bedenken und überlegt sich, ob das nicht ein geklautes Auto sein könnte, weil das Auto absolut neu ist und die sich mit einem sehr geringen Preis zufrieden gegeben haben.
Ohne zu verhandeln.
Und einige Sachen aus dem Auto hatten sie auch noch ausgebaut, was da so an DVD und so weiter drin gewesen ist. Und das kam ihm so komisch vor, dass er sich an die deutsche Polizei gewendet hat. Und dann war natürlich klar, es können nur Rumänen gewesen sein. Jetzt ist die Frage, wer? Er konnte sie zum Glück ganz gut beschreiben. Also der Autohändler, der auch sehr arbeitswillig war, sehr, sehr, sehr kooperativ war, also bereit zu unterstützen, also ein seriöses Autohaus. Und ihm ist es eigentlich im Grunde auch zu verdanken, dass durch die gute Beschreibung oder die Spuren, die die Männer hinterlassen haben, sie aufzufinden waren. Jetzt kommt die rumänische Polizei ins Spiel, die sofort die beiden Männer festgesetzt hat. Aber wirklich sofort. Also dann hat die deutsche Regierung einen Auslieferungsersuch gestellt und dann wurden die beiden auch von der deutschen Polizei, ich glaube jetzt war es die Mörserpolizei, ich glaube jetzt ist von der Duisburger Kripo zur Mörser gewechselt, wenn ich den Quellen so glauben darf, und haben ihn dann persönlich abgeholt. Also die beiden Männer. Einmal der Emmerich und einmal der Sebastian. Ja, sie beide sagten kein Wort und weigerten sich, überhaupt irgendetwas zu dem Fall beizutragen. Also wirklich gar nichts. Komisch ist aber, ganz komisch, dass sobald die festgesetzt waren, ein Rechtsanwalt vor der Türe stand, der weder angerufen worden ist, noch verlangt worden ist, sondern er war da und sagte, mein Mandant.
Gruselig.
Ja, es ist ganz merkwürdig und fiel auch der Polizei als sehr sonderbar auf, weil eigentlich gar keiner in der Öffentlichkeit wusste. Die Frage ist also, woher wusste man, dass man die beiden Männer festgesetzt hat? Also kein Verhör hat irgendetwas ergeben.
Ja, ich denke mal, es ist so, die haben es gemerkt, direkt als sie gemerkt haben, oh, da sind Beamte, schnell noch den Kumpel bzw. den Anwalt des Vertrauens angerufen. Da und da könnten wir hinkommen, da und da komme ich her. Also weiß man ungefähr, welche Polizeibehörde da zuständig ist, beziehungsweise vielleicht konnte er das auch erfragen.
Ja, denkbar. Der Anwalt verlangt eine sofortige Freilassung. Er sagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass außer dem roten Mazda irgendwas gewesen ist. Und die beiden sagen, ja, keine Ahnung, wie der an uns gekommen ist, hat Dieter uns gegeben. So ungefähr, ne? Und das heißt, es ist überhaupt nicht zu ermitteln, ja, was da jetzt passiert ist. Es ist ein reiner Indizienprozess. Man kann natürlich ihre Spuren dort finden. Man findet natürlich auch Zeugen, die besagen, das mit dem Bauernhof, also der Bauernhofbesitzer, der wird gefragt und der sagt natürlich, nein, die habe ich rausgesetzt, die haben nicht gearbeitet, die waren komisch, die waren aggressiv. Der Club, der sagt dann auch, ja, die waren bei uns als Putzmänner beschäftigt, der eine seit einem Tag, der andere schon länger. Aber wo die gewohnt haben, wissen wir nicht. Konnten die aber beschreiben und konnten auch sagen, die sind nicht mehr zur Arbeit aufgetaucht. Also wo man gemerkt hat, das passt alles ganz gut zusammen.
Und man konnte ja dann auch belegen, okay, sie sind bekannt, wobei das haben sie ja auch eingeräumt, dass sie Dieter kennen.
Ja.
Und ich sag mal so, zumindest der eine muss ihn ja besser gekannt haben.
Genau, ja.
Und dann vielleicht aber auch schon, wie ich gesagt habe, man kommt in einem Saunaclub ins Gespräch. Mhm. Und dann erfährt man, ich bin Musiker, ich habe da und da eine Wohnung. Und man erfährt vielleicht auch, ich gönne mir einen Urlaub. Und dann denkt man sich, ach ja, er hat ja zumindest ein gutes Leben.
Mhm. Er hat ein gutes Leben, genau. Das muss für Rumänien, das ja nun sehr bitterarm ist, vielleicht auch eine Versuchung sein. Ne? Auch die Frauen sagen natürlich, wie lange er da gewesen ist in dem Club und so weiter. Und dann kommt auch raus, dass in Rumänien das Auto ausgefallen ist, schon bevor sie es verkauft haben, weil es in eine Polizeikontrolle geraten ist, wo sie mit überhöhter Geschwindigkeit da entlang gerast sind und wo ihre Personalien mit diesem Mazda festgehalten worden sind. Also es ist ganz klar, sie sind mit einem zumindest geklauten Auto da durchgesaust und in der Wohnung und im Auto fehlten halt Wertgegenstände und Geld. Das ist natürlich praktisch, weil direkt hinter Dieters Wohnung ist die Autobahn A57, wo du einfach schnell drauf fährst und wo du eigentlich ganz schnell losfahren kannst. Die Staatsanwaltschaft beantragt trotzdem lebenslänglich für den 22-Jährigen und die 10-jährige Jugendstrafe für den 20-Jährigen, weil er nach Jugendstrafrecht keine höhere Strafe bekommen kann. Und sie sagen klipp und klar, das ist ein Raubmord gewesen an dem Musiker, an den sie sich sozusagen direkt rangewanzt haben, als sie gemerkt haben, da könnte es Geld geben.
Ich weiß halt nicht, vielleicht war es erst auch ein netter Abend, weil sie haben ihn auch gefragt, so besorgst du uns Alkohol und Zigaretten?
Genau.
Und als sie dann in der Wohnung waren, haben sie festgestellt, oh ja, hier ist was zu holen.
Der Clou bei der Verhandlung ist aber erstmal, dass beide ja vehement bestreiten, das gemacht zu haben. Jeder von ihnen sagt, nein, ich war es nicht, es war der andere.
Alleine.
Alleine. Ich hatte einen Filmriss, sagt Sebastian. Plötzlich wachte ich im Auto des Mazda auf, sonst weiß ich nichts. Dann sagt der andere, nein, das stimmt nicht, es war genau umgekehrt. Emmerich hat gesagt, ich habe Dieter liquidiert. Das waren seine Worte. Und dadurch, dass sie sich das gegenseitig zuschieben, lasten sie sich im Grunde beide schwer. Und damit sieht die Staatsanwaltschaft den Mordvorwurf als gegeben an. Und nach sehr relativ kurzer Zeit, also ein halbes Jahr später schon, also werden tatsächlich beide verurteilt.
Heimtücke!
Ja, wegen heimtückischen Mordes tatsächlich zu lebenslang und 10 Jahren der andere. Also es hat zumindest einen schnellen Ermittlungserfolg gegeben und die Polizei hatte wohl auch die Richtigen erwischt. Man kann nur sagen, dass seine Freunde und seine Band nicht ohne ihn weiterspielen wollten. Also Do It Again gibt es nicht mehr, sondern sie haben auch immer wieder ein Benefizkonzert gemacht für ihn. Also zu sagen, zu seiner Erinnerung, zum Beispiel in der Rheinberger Gaststätte Schwarzer Adler. Und immer wieder haben sie Benefizkonzerte gemacht, um auch an seinen Mord zu erinnern. Also die hat das nicht losgelassen, dass jemand, der eigentlich keine Feinde hatte, der ein sensibler, empfindsamer Mensch gewesen ist, einfach erstochen worden ist in seiner Wohnung.
Vor allem war er noch so hilfsbereit. Wobei ich mir dann auch überlegt habe, die hätten ja auch sonst wen anrufen können. Andere Mitarbeiter, genau, die da gejobbt haben, andere Putzmänner. Also war schon jemand, oder haben die schon gezielt nach jemandem gesucht, der ja vielleicht auch ein bisschen besser wohnt.
Genau. Und eine Zeitung hat hinterher getitelt, sein gutes Herz wurde ihm zum Verhängnis. Er war wohl auch für seine Hilfsbereitschaft und dafür bekannt und eben ein guter Mensch zu sein. So.
Ne? Ja. Und wenn die sich ein bisschen kannten, der eine und er, dann hat er vielleicht gesagt, guck mal, der hat keine Frau, der fährt in den Urlaub, der hat nur eine Mutter und nur ein paar Freunde, das ideale Opfer.
Ja.
Ich finde das voll gemein.
Ich finde das auch gemein und ich finde es aber gut, dass es doch sehr schnell eine Strafe gegeben hat. Und ich finde auch, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei in Rumänien so fantastisch geklappt hat, ne? Dass das doch zu einer gerechten Strafe geführt hat. Ja, im Mörseramtsgericht ist das verhandelt worden und 2013, ich glaube am 23. Mai, ist dann das Urteil gefallen. Aus Habgier und Heimtücke. Das war es diesmal.
Ja, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat der neue Fall gefallen. Auch wieder ein kleiner Ausflug in
die Rotlichtszene.
Mhm.
Ich meine, ja, da weiß man natürlich nicht mehr. Also ich habe mal hier die Plakate von dem Sommerclub mir mal angeguckt. Also die sehen ja alle nach sehr, ich sag mal vorsichtig, willigen Damen mit sehr wenig an
aus. Aber Betty, willst du denn wenn du in sowas gehst, glaubst du, du guckst dir Fräulein Rottmeier mit hochgeknüpftem Kragen an, oder?
Nein, aber ich meine, das ist eine Werbung, die sich doch eigentlich weniger an Swinger, sondern mehr an Männer orientiert. Weil ich sehe kein einziges Bild von einem muskulösen, nackten, männlichen Oberkörper, der da irgendwie steht und seine Arme ausbreitet sozusagen. Es ist offenbar doch sehr zentriert von Männern besucht.
Tja, das ist jetzt die Frage. Was für ein Klientel hat man da bedient? Und ich habe ja nur allgemein gesprochen.
Genau. Und vor allem, wie kommt es, dass Dieter so gute Kontakte zur Rotlichtszene hat?
Ja, wenn er dann selber Gast war.
Ja, da lernt man doch die Zuhälter nicht persönlich kennen, oder?
Doch, stiller Teilhaber, sag ich doch.
Das kann ich, aber ich weiß nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ein sensibler, empfindsamer Musiker. Mit dem Keyboarden, Komponieren und Musizieren beschäftigt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das schon, aber du bist ja dann nur gestiller Teilhaber und das finanzierst das
mit. Nein, das glaube ich nicht.
Okay, dann nicht.
Das glaube ich nicht. Wäre natürlich eine schöne Theorie, aber ich glaube es nicht. Und schließlich hat ihn ja auch nicht das Rotlichtmilieu umgebracht, sondern...
Das stimmt.
Ah ja.
Irgendwie doch. Die zwei Männer, die da
im Club gearbeitet haben.
Ja, ihr Lieben, dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord. Bis demnächst, ihr beiden.
Bis demnächst. Obwohl, wieso laufen die beiden Männer, wenn sie Putzmänner sind, ja?
Ja.
Und sie sind jung. Dann könnten sie doch eigentlich auch nackig putzen, oder?
Haben sie doch vielleicht auch.
Nein, haben sie nicht. Weil damit die Frauen auch mal was zu gucken haben.
Ja gut, aber ich glaube, Stripper, Callboy und Putzmann ist schon was anderes.
Naja, aber, also ich meine, also...
Du weißt schon, dass die Leute da ihre Gesundheitszeugnisse vorlegen müssen. Wenn solche Papiere nicht vorhanden sind, kannst du auch nicht mit den Frauen verkehren.
Ja gut, stimmt. Das stimmt, hast du natürlich recht.
Und je nachdem, Vorstrafe oder nicht, ich glaube, das wird auch überprüft.
Vorstrafe ist ein sehr gutes Register, denn der eine hat ein endloses Vorstrafenregister wegen Raub und Einbruch und Eigentumsdelikten.
Und deswegen haben wir es doch da schon.
Ja, da hat seine Intuition wieder das Richtige erfasst. Siehst du, das läuft schon hier automatisch bei uns.
Okay,
ihr Lieben. Aber jetzt wirklich, ja, dann habt eine schöne Woche und bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.